Willkommen zu BFN On Air, dem Nachhaltigkeitspodcast der JLU, in dem wir in jeder Ausgabe spannende Inhalte rund um das Thema Nachhaltigkeit mit unseren Gästen besprechen. Eure ModeratorInnen heute sind Vincent Viala und
Markus Gieslich
vom Büro für Nachhaltigkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dürfen wir Professor Dr. Emily Poppenbock-Martin bei uns im Podcast begrüßen. Professor Dr. Poppenbock-Martin leitet die Professur für Tierökologie am Fachbereich 08 der JLU. Sie ist Expertin für die Zusammenhänge zwischen Landnutzung und landwirtschaftlicher Landschaftspflege und wie dabei sowohl die biologische Vielfalt als auch die Nahrungsmittelproduktion erhalten und gestärkt werden können. Heute gibt sie uns einen Einblick in ihre Forschungsprojekte und spricht mit uns über die Bedeutung von Biodiversität. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Zum Einstieg haben wir immer so was Kleines Besonderes. Das ist entweder eine Schätzfrage oder ein Geräusch. Und heute ist es tatsächlich ein Geräusch, was wir mitgebracht haben, das ein bisschen was mit Biodiversität zu tun hat. Und das spielen wir Ihnen jetzt gerne mal ab. Na, mal sehen, ob Sie wissen, was zu hören ist.
Oh Gott, also das sind auf jeden Fall Vögel, aber da bin ich überhaupt nicht Expertin, welche Vögel das sind. Also ich hoffe, dass die Frage nicht weitergehen soll.
Das ist absolut richtig. Das war der Gesang einer Feldlerche, weil wir im Prinzip sie ja auch viel mit Feldarbeit und mit Landwirtschaft zu tun haben. Die Feldlerche ist da immer so ein bisschen ein Symbol dafür, dass es gesunde Wiesenlandschaften gibt und dass die gesund sind und dass eine gesunde Biodiversität herrscht in der Nähe von Feldern. Und da ist so ein bisschen die Frage, was genau heißt denn eigentlich so Biodiversität und warum soll sie jetzt so wichtig sein für uns Menschen?
Ja, also schon eine sehr gute Frage zum Einstieg. Es gibt eine schöne Definition der Biodiversität, dass man vom IPBS hat. Das ist ziemlich umfassend. Die Biodiversität würde man so beschreiben als die Diversität oder die Variabilität aller lebenden Organismen. Sagen wir mal terrestrischer oder aquatischer Systemen, auch die Diversität der Gene, beziehungsweise die genetische Diversität, wie man darunter bezeichnen, sowie die Diversität der Ökosysteme, wo sie alle leben. Nicht nur das, sondern auch die Diversität der Funktionen ist wichtig. Die Funktionen, die eben diese Organismen in Ökosystemen als Rolle spielen. Und da sind alle möglichen Beispiele, Produktion von Biomasse durch Pflanzen, Nährstoffkreisläufe, auch Dinge wie Bestäubung und natürliche Schädigungskontrolle durch Prädatoren sind Beispiele von Funktionen der Biodiversität. Und ja, so sind wir ja auch bei der zweiten Frage, warum sind die wichtig für uns? Also diese Funktionen sind eben überlebenswichtig für uns Menschen, sowie auch für alle anderen Organismen der Erde. Und warum braucht man dafür die Biodiversität? Nicht einzelne Arten eigentlich. Es kann schon gezeigt werden, dass mehrere Arten eine Rolle spielen und verfügbar sein sollen, um Funktionen zu erfüllen, beziehungsweise diese Funktionen resilient zu erhalten.
Viele der von Ihnen beschriebenen Faktoren betreffen ja Entwicklungen, die durch eine nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweise beeinflusst werden können. Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich für Sie als Agrar- und Landschaftsökologin genau?
Ja, ist schon eine persönliche Frage, die Nachhaltigkeitsfrage. Also da sind mehrere Blicke, die man drauf haben kann. Zum einen der anthropozentrische Blick. Und das ist der, den ich eigentlich vertreten würde, dass die Menschheit muss irgendwie weiterhin auf dieser Erde leben und überleben können. Natürlich gibt es der andere Blick, dass man das aus der Natur praktisch sieht, dass die Natur auch weiter hier auf der Erde bleiben und leben kann. Aber ich würde schon sagen, dass die Nachhaltigkeit praktisch für die Menschen wichtiger ist, sagen wir mal, als für die Natur, weil die würde sich ja weiterhin anpassen über die Zeit und sich immer neu entwickeln. Aber für uns Menschen, wenn wir unter weitere gute Bedingungen leben wollen, dann ist Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig.
Genau, also unter welchen Bedingungen wir weiterleben können, hängt natürlich auch ein bisschen von der Landwirtschaft ab. Und in Ihren Forschungsarbeiten stellen Sie zum Beispiel heraus, dass die Heterogenität, also die Verschiedenheit von Landschaften, die Biodiversität positiv beeinflussen kann. Und diese Beeinflussung ist wiederum positiv für die Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft. Also etwa über die Bestäubung durch die Insekten oder die Regulierung von Schädlingen, zu dem sie sehr viel geforscht haben. Hieße das zum Beispiel, dass wir jetzt unsere Landwirtschaft in diversere Landschaften einbinden sollten? Oder inwiefern wir die Landwirtschaft auch ein bisschen anders gestalten sollten? Wie würde da so ein Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und der umgebenden Landschaft aussehen?
Ja, das ist schwierig. Also es gibt auf jeden Fall einen Trade-off zwischen biodiversitätsfreundlich zu sein, Biodiversität erhalten und Produktion aus der Landwirtschaft zu schaffen. Und es gibt aber auf jeden Fall schon Wege, um diesen Trade-off zu mindern, beziehungsweise sogar ein bisschen beides zu optimieren. Und das ist auf die eine Seite Praktiken, die auf dem Feld, auf dem Acker passieren, wodurch man zum Beispiel Low-Till-Praktiken machen kann, also Soil Conservation praktizieren kann oder auch weniger Pflanzenschutzmittel da nutzen und auf Bio umsteigen ist auch ein Beispiel. Wobei, wie man genau Bio macht, ist ja auch, Bio ist nicht immer gleich, was man sich mit sehr viel Diversität auf dem Feld vorstellt. Das heißt, eine hohe Diversität von Pflanzen auf dem Feld sind eigentlich gute Sachen an sich für die Biodiversität. Und andererseits kann man durch ganze Landschaften eine Aktion haben, in dem Habitate erhalten oder restauriert werden, um als Quellen oder Refugien für die Biodiversität zu agieren, die dann auch in der umgebenden Landschaft ihre Rollen erfüllen kann oder auch einfach nur zur Conservation in dieser Landschaft. Wir haben zum Beispiel in Deutschland sind alle möglichen Praktiken, die auf dem Feld passieren. Wenn wir über Hessen nachdenken, sind da Grasländer im Landil-Kreis, wo wir gerade sind zum Beispiel, sehr viel Graslandwirtschaft. Und da kann man sich vorstellen, dass wir weniger mähen oder zu gewissen Zeitpunkten mähen, wodurch die Biodiversität, manche Vogelarten zum Beispiel, wie der Braunkehlchen, weniger davon beeinflusst werden und dadurch erhalten werden können in der Landwirtschaft. Andere Beispiele ist der Agroforst, da wodurch man Bäume praktisch auf dem Acker einpflanzt und dadurch die strukturelle und die Artendiversität auf dem Acker erhöht.
Ja, zum Agroforst haben wir ja auch als Büro für Nachhaltigkeit schon den Gladbacher Hof besucht und auch dort ein Reel gedreht mit Professor Dr. Lutz Breuer und Suzanne Jacobs. Wie schätzen Sie denn in Zukunft die Bedeutung von solchen Agroforstsystemen ein? Glauben Sie, dass solche Formen der Landwirtschaft zukünftig verstärkt umgesetzt werden?
Ich glaube, das ist möglich. Ja, also die Agroforst an sich ist keine neue Sache. Das kennt man zum Beispiel aus den Tropen ganz gut, wo schon seit längerem verschiedene Pflanzen inklusive Bäume auf dem Acker betrieben werden. Und da sieht man zum Beispiel in den Tropen ganz viel bei Kaffeeanbau, da ist der Agroforst dabei, ganz klassisch, so wie auch Indonesien zum Beispiel. Da kann man durch einen Wald laufen und denken, dass man sich in einem wilden Regenwald befindet. Und tatsächlich ist das Ganze ein Agroforst, also das Beispiel vom Jungle Rubber in Indonesien. Das ist eine Praxis, die wie gesagt sehr viel in den Tropen verbreitet ist, die auch sehr viele Vorteile hat, zum Beispiel Klimaresilienz, zum Beispiel verschiedene, also die Diversität von Pflanzen, die man aus dem Acker ernten kann. Und für industrialisierte Landwirtschaft ist das etwas, sagen wir mal, Neues, wo man zurückkehrt. Und ob das hier so wirklich steigen wird, also das ist schon eine Frage der Ökonomie der Sache. Also macht das denn wirtschaftlich Sinn? Aus dem Gesichtspunkt der Produktion scheint es, also kann das gut Sinn machen tatsächlich. Und da sind Projekte zum Beispiel wie Formula von Lutz Breuer ein Beispiel davon, wo es untersucht wird. Das sind eigentlich Landschaften mit Agroforst, die in Europa tatsächlich nicht ganz neu sind auch. Die sind in Deutschland zum Beispiel auch mit viel Hecken gewesen. Man kann sich an den Zeiten vor der Flurbereinigung erinnern, wo da waren Felder kleiner, waren viel Hecken dazwischen. Das kann man auch als Agroforst bezeichnen. Inzwischen, nach der Flurbereinigung, sind die Felder viel größer und sind viel weniger Habitate dazwischen gepflanzt. Und man kann sich eigentlich jetzt durch die verschiedenen Erkenntnisse, die wir jetzt haben bezüglich Biodiversität, dass eine Flurbereicherung angesagt wäre. Und eine solche Flurbereicherung könnte auf jeden Fall durch verschiedene Heckenanbau und oder Bäume im Feld einpflanzen passieren, auf jeden Fall. Das wird auch in mehrere Gebiete schon versucht und ja, es gibt Möglichkeiten dafür.
Weitere lokale Ansätze, die Sie ja untersucht haben, unter anderem im Forschungsprojekt Upscale, beschäftigen sich so ein bisschen damit, wie man auf dem Feld ganz speziell Pflanzen miteinander kombinieren kann, um sogenannte Push-Pull-Ansätze zu verfolgen. Also das haben Sie in Ostafrika untersucht, also zur Landwirtschaft in Ostafrika, um sie resilienter gegen zunehmende Risiken durch Klimawandel oder durch Dürren machen zu können. Können Sie uns diese Lösungsansätze, diese Push-Pull-Ansätze kurz mal skizzieren und auch inwiefern man das vielleicht auf andere Weltbereiche oder auf andere Weltregionen auch übertragen könnte?
Ja, Push-Pull sind Ansätze im Feld praktisch. Da sind Getreideanbausysteme, hauptsächlich Mais, auch Sorghum zum Beispiel. Und die werden in sehr viel ist groß gesagt, aber öfter mal in Ostafrika angesetzt, beziehungsweise wurde da entwickelt, dieses Push-Pull-Ansatz. Und es geht darum, dass man den Mais mit weiteren Anbaupflanzen mischt auf dem Acker. Zum Beispiel Leguminosen werden dazwischen den Maispflanzen eingepflanzt. Und diese sind Pflanzen, die die Schädlinge abwehren, beziehungsweise auch andere Gräser, die die Schädlinge anziehen. Und damit hat man einen Push aus dem Acker und einen Pull aus dem Acker-Effekt. Und dadurch kriegt man sehr gute Schädlingskontrolle. Da sind aber Ansätze, die sehr viele andere Vorteile mit sich tragen. Zum Beispiel, die erhalten die Bodenfeuchtigkeit, was für Klimaresilienz ganz gut ist. Es ist sehr gut für die Bodenfruchtbarkeit. Da sind ja Leguminosen, die den Stickstoff fixieren. Es gibt auch dadurch Unkraut regulieren. Gerade eine sehr starke Unkraut, die Striga, die sehr, sehr große Probleme verursacht, wird dadurch reguliert. Und diese Zwischenpflanzen sind auch Futterpflanzen, sehr wertvolle Futterpflanzen für Tiere in der gemischten Tierhaltung. Und das sind deswegen Anbausysteme, die holistisch sozusagen sehr viele Vorteile mit sich bringen. Diversifizieren die Einnahmequellen, haben auch Vorteile für die soziale Nachhaltigkeit, könnte man so sagen, dadurch, dass zum Beispiel die Frauen in den Gebieten jetzt weniger Unkraut pflücken müssen, haben dadurch mehr Zeit für anderes zum Beispiel. Also sind schon alle möglichen allgemeine Vorteile dadurch. Und die Frage, ob man das woanders weiterbringen könnte, ja, auf jeden Fall. Also Push-Pull wird auch in Mexiko eigentlich getestet zurzeit. Und es ist auch nicht so weit weg von vielen anderen Mischkultursystemen, die eine Mischung von Cerealien und Bohnen auch traditionell gemacht werden, wie das Three Sisters System, also das Milpa-System in Südamerika, das ist auch nicht weit, beziehungsweise werden auch öfter die Maispflanzen zusammen mit Bohnen in Afrika auch eingepflanzt, also das ist ja auch ganz klassisch. Nur dieses Effekt des Abwehrs und als sehr guter Futter für die Tiere ist extra, so wie auch diese Unkraut regulieren, also verschiedene Aspekte, die durch diese Wahl von Pflanzen verstärkt werden. Und das wird auch eigentlich in Europa untersucht, ob man das weiterbringen könnte. Nur ganz wenig bisher. Also da sind verschiedene wirtschaftliche Fragen, wie das gemacht werden kann. Zum Beispiel, also diese Zwischenpflanzen sind eigentlich, wie sagt man das auf Deutsch, perennial, also mehrjährigen. Und das heißt, es werden andere Wege, Arten und Wege, die Landwirtschaft zu betreiben, dafür gebraucht, aber wird auch untersucht und getestet und mit viel, much promise, ja.
Ja, sehr schön. Also wir sehen, Sie haben auch sehr viele Forschungseindrücke aus Partnerschaften mit Ländern im globalen Süden und haben ja jetzt sehr viele Beispiele auch angebracht. An der JTU gibt es ja auch weitere Erfahrungen mit Forschungspartnerschaften mit dem globalen Süden, also Semarin, Hydrocrowd, die SDG Plus Partnerschaften oder das Instituto Capas, um nur einige zu nennen. Was sind denn so diese Eindrücke von dieser Art der Kooperation? Also wir haben jetzt schon bei den Agroforstflächen auch gelernt, naja, da will man in Europa in einigen Stellen vielleicht wieder hin, obwohl das im globalen Süden eigentlich schon oder denn in den Tropen schon gang und gäbe ist. Also was können wir da im Prinzip davon lernen und ja, was sind Ihre Eindrücke von diesen Forschungspartnerschaften?
Ja, es ist ein großes Lerneffekt auf jeden Fall von beiden Seiten. Da sieht man, wenn man einen Fuß in beide Gebiete hat, da sieht man so richtig starke Ähnlichkeiten und Verbindungen, dass man von beiden Seiten lernen und einsetzen kann. Was wir in Afrika sehr, sehr stark sehen zum Beispiel, ist, dass lokale Ansätze eigentlich sehr, sehr stark sind und sein können, um die Praktiken zu ändern, um eine Transformation der Nutzung des Landes auf den Weg zu bringen. Und diese lokale Gemeinschaften sind in Deutschland genauso wichtig und man kommt genauso besser voran, wenn man sie einbindet, als irgendwie Top-Down-Einsätze, die nicht die Leute mit sich an Bord bringen. Also sehr große Wichtigkeit der partizipativen Ansätze mit Menschen, die tatsächlich auf dem Land arbeiten und mit verschiedenen Akteuren auch aus der Politik, aus der Praxis. Also da sind diese Ansätze total wichtig. Und die Challenges, die Probleme, die man dadurch hat, also das, was mal schwieriger ist, ist auch genau ähnlich zwischen Afrika und Europa. Und da lernt man auch daraus sehr gut, wie man mit solchen Sachen arbeiten kann. Ja, es ist auch diese Co-Kreation mit den Akteuren, die sehr viel ausmacht. Und diese Co-Kreation kann man eigentlich nur mit den Leuten vor Ort machen, in Europa sowie in Afrika, also überall ähnlich.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ja viel über einen größeren Kontext, sag ich mal, gesprochen und Systeme und die Rolle von Biodiversität in der Forschung. Was uns noch interessieren würde, wäre so die Ebene der einzelnen Personen. Mit der Landwirtschaft haben sich ja auch unsere Konsumgewohnheiten ziemlich global miteinander verflochten. Und jetzt interessiert uns auch, was könnten wir denn als BürgerInnen, KonsumentInnen und handelnde Individuen beziehungsweise generell durch unser Handeln als Individuen tun, um für mehr Biodiversität in der Landwirtschaft und ja auch ganz allgemein zu sorgen? Also so die Rolle von uns als Einzelpersonen auch.
Man kann schon Sachen tun, also viel bewirken ist ja, es fühlt sich manchmal wie ein Tropfen, einen großen Topf, aber tatsächlich hat das, denke ich, Bewirkungen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, unser Konsum zu ändern, da muss es nicht unbedingt Vegetarier werden, sondern auf lokale Märkte achten, macht einen riesen Unterschied, dass man versucht, regionale Landwirtschaft zu stärken und etwa direkte Vermarktung zu präferieren. Eigentlich ist dadurch Fleischkonsum zum Beispiel kein Problem an sich, sondern woher kommen die Produkte? Und darauf zu achten, macht einen riesen Unterschied. Und man sieht zum Beispiel, dass die Mischsysteme, wo Tierhaltung zusammen mit Pflanzenanbau gemacht werden, eigentlich ideal sind, weil da kriegt man einen Circular-Effekt von dem Anbau. Das heißt, hier lokal wirklich zu achten und auf einen guten Ursprung der Produkte zu achten, ist eigentlich das, was man am besten bewirken kann.
Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu einer etwas persönlicheren Frage. Sie haben ja in Ihrer Forschung mit vielen verschiedenen Arten, Pflanzen und Tieren zu tun. Und jetzt würden wir gerne noch wissen, gibt es da eine Art, die Sie besonders gerne mögen und die Ihnen ans Herz gewachsen ist oder die Sie fasziniert?
Also bei mir sind es eher so gemeine Arten, die mich fasziniert haben. Ich habe sehr viel mit Schädlingskontrolle bearbeitet, beziehungsweise welche Tiere das betreiben können. Und darunter sind die Parasitika, das sind winzige Hymenopteren, nicht Bienen, sondern ganz, ganz kleine Wespen, die parasitisch leben, das heißt, die legen die Eier in den Schädlingen drin, die sich da drin entwickeln und dann dadurch die Schädlinge auch töten, was ja total furchtbar gemein klingt und auch der Fall ist. Also ich finde diese Parasitika an sich sehr interessant, sind so faszinierende Arten, da, Da sieht man fast nichts mit dem Auge so, aber unterm Bino sind die Farben einfach total wahnsinnig. Bei den Chalcidoiden zum Beispiel sind unglaubliche, ja, grüne, rote Farben und Formen, die man überhaupt nicht erwarten würde. Gleichzeitig finde ich die Schädlinge selbst, ich habe in der Doktorarbeit mit Kohl gearbeitet und da hatten wir ganz viel Kohlweißlinge auf der Fläche und die sind auch total süß, die Tiere, und werden durch eben diese Parasitika vernichtet. Also, ja, aber als System fand ich das sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir heute im Prinzip sehr viele schöne Einblicke zum Thema Biodiversität und vor allen Dingen zu Ihrer Arbeit gewonnen. Deswegen bedanken wir uns nochmal recht herzlich, dass Sie heute zu Gast bei uns bei dieser Podcast-Folge sein konnten. Vielen Dank, Frau Professor Poppenborg. Und an unsere Hörerinnen und Hörer verweisen wir natürlich dann noch auf unsere Shownotes, wo wir verschiedene Informationen zum Podcast und auch nochmal die Seite von Frau Professor Poppenborg gerne verlinken, wo ihr eben viele spannende Informationen nochmal zum Thema habt. Und da verlinken wir dann auch die verschiedenen Reels, die wir jetzt heute schon angesprochen haben. Also insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch.
Tschüss.